fahren Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer.
Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof.
Die Extended Version.
Ja, dann war es doch nochmal für die, die nicht Abschied nehmen wollen und können, so wie ich, der noch den neuen Jingle noch nicht fertig gemacht hat, hören wir heute nochmal die Langversion unseres alten Jingles gehört. Ja.
Jetzt ist der Moment, wo du sagst, hallo und herzlich willkommen, dachte ich.
Ach so, nee, ich dachte, das ist jetzt das Cold. Ja, das ist ja auch Quatsch, wenn wir das jetzt hier runtergefadet haben. Ja, natürlich. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur mit meinem Freund, Mithistoriker und Mitpodcaster Abel Xavier Unsinn.
Guten Tag.
Hallo, wie geht's?
Mir geht's gut. Ich bin, wie wir schon im Vorgespräch kurz angesprochen haben, etwas Freizeitstress ermüdet, aber das ist natürlich eine beste Voraussetzung, um mit dem frisch eingeträufelten Kaffeekonzentrat hier vor deine Geschichte zu treten.
Ja, ich habe mir heute auch wieder einen richtig schäbigen Koffein hier Dings gegeben, nämlich den Rockstar Energy Drink Punched.
Punched?
Punched.
Sehr gut.
Also ein Wortspiel mit
ja,
Punch
ja.
Und ja. Keine ja, Bohle. Und zwar kann man da mit einer Büchse 15% seines täglichen Energiebedarfs decken.
Energie an, damit sind die Kalorien mit gemeint.
Ja. Ah. Und auch also viel Koffeinbedarf kann man da auch extrem decken. Sour Raspberry, es schmeckt so ein bisschen wie, schmeckt wie eine Fake Himbeere.
Ja.
Aber auch wie eine Fake, aber ein bisschen auch wie eine Fake Blaubeere. Ja. Alles klar. Und mein Name ist Janni Imhof und wir sprechen im wöchentlichen Wechsel mal über ein kürzeres und mal über ein längeres Geschichtsthema, das ich vorbereite und du weißt nie, was dich erwartet.
Korrekt.
Ja, aber dennoch zwinge ich dich dazu, den historischen Kontext zu machen und zum Ende der Folgen sprechen wir meist noch über die popkulturelle Verarbeitung unseres Themas. Heute haben wir eine der kürzeren Folgen und die haben wir uns nach unseren letzten Doppelfolgen hier auch redlich verdient. Und wir nutzen die Zeit, um LeserInnenpost zu machen, Korrekturen und vor allem Korrekturen zu machen. Und danach habe ich immer noch mal eine kleinere, kürzere Geschichte. Und wenn ihr Feedback zu unseren Folgen habt, dann lasst es uns über unsere Social Campaign.
Das Tolle ist übrigens, ich weiß es schon wieder nicht, wie es geht. Das ist wirklich schön.
Das ist so richtig so. Wir sind jetzt hier nicht beim Hörspiel. So. Und wenn ihr Feedback zu unseren Folgen habt, dann lasst es uns über unsere Social Media Kanäle wissen.
Wir haben tatsächlich welche. Und zwar, wir haben eine E-Mail-Adresse: geschichteungenuegend@gmail.com. Und wir sind auch bei Twitter erreichbar unter dem Handle ungenugend.
Vollkommen richtig. @ungenugend, da könnt ihr uns die Meinung geigen. Und wenn ihr eine ganz gute Meinung zu uns habt und meint, dass hier, die haben sich hier was verdient, dann haben wir in den Shownotes auch einen Link zu Buy Me a Coffee. Da könnt ihr uns ein Getränk spendieren, dass wir hier weiter hochkoffeiniert sind. Aber auch wenn ihr irgendwie Fehler gefunden habt, schreibt uns was. Hast du denn was bekommen?
Ja, ich habe hier einen kleinen Shoutout zu machen an unseren Hörer Uli H. aus B., der uns darauf hinweist, dass es zum Thema Mumien einen sehr interessanten Film aus dem Jahre 1991 gibt. Der heißt nämlich I Know the Way to the Hofbräuhaus und scheint ein sehr schöner Film zu sein. Ein Stummfilm mit Musik hinterlegt, ein bisschen was Künstlerisches, wo irgendeine Mumie einem Sarg entsteigt und zusammen mit einem fremden Führergehilfe Touristen die Stadt München näher bringt. Das wurde beschrieben als eine Mischung aus Zombiefilm, Stadtporträt und ethnologische Studie. Das fand ich nämlich sehr gut. Ich weiß leider nicht, ob es das bei YouTube zu betrachten gibt, aber wenn ihr den Weg zum Hofbräuhaus gezeigt werden sollt, euch gebraucht, wie auch immer, dann schaut euch das mal an. Also vielleicht finde ich das auch mal irgendwo. Das zu unserer Mumiengeschichte.
Ja, klasse. Ich gucke da auch nochmal nach. Ja.
Wir hatten auch irgendwelche Fehler, aber die hat uns keiner erzählt, glaube ich. Also mir zumindest nicht.
Ja, wir hatten reichlich Fehler. Ich habe zwei Korrekturen, die mir selbst schon beim Schneiden aufgefallen sind. Der von mir erwähnte Verleger aus unserer Feltrinelli-Folge, der dann Feltrinelli die deutschen Rechte für Dr. Zhivago abgekauft hat, den ich dann immer als Maria Ledig-Rowohlt bezeichnet habe, der hieß eigentlich Heinrich Maria Ledig-Rowohlt.
Ach, das kannst du natürlich nicht falsch machen, das ist richtig.
Ja, und es war auch nicht der Vater, sondern der Bruder von Harry Rowohlt und beide ihrerseits Söhne des Verlegers Ernst Rowohlt.
So. Kennen wir die Familie auch.
Genau.
Ja, ich kenne nur den Fuchs auf der Rückseite der Rowohlt-Kinderbücher.
Ja, oh, was hattest du da? Was gab's denn? Was war denn da? Kleiner Vampir, weiß ich, wurde da.
Das stimmt. Das stimmt. Als Kind habe ich so viel gelesen, das habe ich alles, weiß ich nicht mehr. Aber diese Fuchs-Comics hinten drauf fand ich gut.
Ja. Mhm. Ich könnte sogar noch hier eins ranholen, weil ich habe für die Kids noch, die habe ich in meiner Kindheit unheimlich toll gefunden. Ich glaube, die Autorin nicht mehr parat, aber das sind Weißnäschen, die Geschichten um Weißnäschen. Und das sind so, ja, auch so die normalen Leidensgeschichten von so Kindern und deren Eltern. Aber die wohnen dann alle so Patchwork-Familie in einem großen Haus. Und das hat mir immer total poniert und total Spaß gemacht. Und ich fand das sehr reizvoll, weil ich in einer sehr kleinen Familie aufgewachsen bin.
Sehr gut.
Und wir reichen das nach, der große Weißnäschen-Retrospektive hier bei Geschichte ungenügend.
Gut.
Ja, und dann hatte ich noch die Timeline von Albano und Romina Power ein bisschen falsch. Also die hatten sich längst getrennt, bevor die Tochter dann offiziell für tot erklärt worden war. Da hatte ich irgendwie Quatsch erzählt. Das war andersherum. Ja. Und gut, ja, das war es, glaube ich, auch schon an Feedback, was wir bekommen haben. Wie gesagt, wenn euch noch was auffällt, lasst es uns wissen. Und heute habe ich noch sowas wie eine Fußnote zur Fußnote. Wir hatten irgendwann mal in Cold Open vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Ich glaube, ihr habt das so halb abgehackt nur gehört, ob es sowas wie einen deutschen Steven Seagal gibt.
Ah.
Ja, weil in dem Zusammenhang habe ich mich nochmal wieder mit dem Actionfilm der 80er Jahre beschäftigt. Und kleine Tangente hier. Ich habe zusammen mit einem Kollegen haben wir beim Kraftsport im Gym konnten wir selber die Musik aussuchen und haben so eine 80er Jahre Motivation Filmmusik Playlist gemacht mit sowas wie irgendwie You're the Best Around und No Surrender und irgendwas. Und die ganze Zeit wird man halt dazu aufgerufen, seine Träume nicht aufzugeben und nie aufzugeben und Until You're the Stop und man soll sich nicht drum scheren, was die anderen sagen. Und dann dachte ich mir, ja, was, wenn Wladimir Putin sich das jeden Morgen laut reinzieht beim Workout und dann auch so draufkommt. Ja. Also ohne den Kontext sind diese ganzen Motivation-Dinger auch ganz schön faschistisch.
Kommt immer darauf an, was man gerade machen soll, ganz genau.
Ja. Junge, Junge, Junge.
Ja,
sehr richtig. Naja, das war die eine Einlassung von mir. Und das andere, bin ich wieder an was erinnert worden, was mir vor ein paar Jahren schon mal hochgespült kam im Rahmen so einer Recherche. Woran denkst du, wenn du die Worte Macho Man hörst?
Bei Macho Man denke ich sofort an das häufiger tangierte Thema Wrestling. Weil Macho Man Randy Savage, glaube ich, ist, glaube ich, ein Wrestler, den ich sogar noch gut kenne.
Ja.
Und natürlich schon, Macho Man ist dann schon sehr so ein Trademark, finde ich, von dieser sehr schillernden Figur. Macho als Begriff ist natürlich sowieso ein Begriff, der, weiß ich gar nicht, wenn der aufgekommen ist, 70er? Für so ein betontes Männerlichkeitsbild, das betont, wie stark und toll der Mann doch ist und der muss doch vor allem präsentieren, was er alles hinkriegt, meine Muskeln, meine Autos, meine Frauen oder sowas.
Mhm.
Und da ist dann der Macho-Man Randy Savage ja gar nicht mehr irgendwie was Besonderes in dieser ganzen Macho-Welt vom Wrestling, weil da geht's ja die ganze Zeit nur um sowas.
Ja.
Genau, und deswegen ist mir das nie als besonders aufgefallen, sondern es war unser Name.
Ich glaube, der hat es dann auch, Moment, ich habe sogar mal irgendwann was drüber gehört oder gelesen, wo er den her hatte. Er hatte das irgendwo mal gesehen und gelesen und er fand das total cool und hat sich den Namen gegeben und erst im Nachhinein so den Kontext dazu gekriegt und sich dann gedacht, mache ich das eben. Randy Savage ist ja auch jemand, wo jeder glaubt, er könne eine gute Parodie davon machen, aber dann kann man es, glaube ich, nur vom Spiegel oder so.
Ich habe es auch echt unterdrückt gerade.
Ja. Ja, der hat ja immer so. Egal. Es gibt auch noch die Single Macho Man von der Band Village People.
Ah, ist interessant.
packen wir mal in unsere Spotify-Playlist, wo ihr unter dem Titel Geschichte ungenügend oder hier in den Shownotes auch nochmal alles Wichtige an Popkultur verweisen, die wir uns hier rauslassen, nachhören und nachsehen könnt, wenn wir denn eben dazu kommen. Und dann nicht mehr Macho Man, aber doch bei mir hängen geblieben und musst du leider auch reinmachen. Macho Macho von Reinhard Fendrich.
Oh ja, das kenne ich.
Ganz, so eine ganz schöne Parodie auf diesen Lifestyle 80er Jahre, männliche Dominanz, Reichsein, Lifestyle und so weiter.
Ja.
Ja, nee. Macho Man ist auch der Titel eines deutschen Actionfilms aus dem Jahr 1985.
Oh, und wer da wohl, kann ich da Leute, also kann ich Leute erraten, die da mitspielen, oder kriege ich das eh nicht raus?
Ja, können wir gleich machen, auf jeden Fall. Lass das machen, auf jeden Fall, doch. Aber eine Sache, das ist nämlich auch die Quelle meiner dilettantischen Soundbites aus der letzten Folge, wenn du dich daran erinnerst. Da habe ich den, habe ich sowohl dich als auch Feltrinelli ein bisschen als Macho Man vorgestellt.
Er ist ein eiskalter Profi. Er ist hart im Nehmen und großzügig im Geben. Er hasst Kompromisse.
Sollen das eigentlich Prügelsounds im Hintergrund sein? Wie so wahnsinnig schnell auf irgendwas einhämmern? Oder was ist das?
Das ist ein guter Hinweis darauf, wer da nämlich die Hauptrolle spielen könnte.
Ja, wollte ich gerade so was Schnelles, das müsste ja ein Boxer sein.
Ja,
ist ein Boxer. Weil Boxtraining ist, aber Boxer in den 80ern, Mitte der 80er Boxer, Deutsch. Ah, ich habe einen Hinweis. Ja, ich glaube, weil wir darüber geredet haben, könnte das der Herr Weller sein.
Ja, es ist der schöne René Weller.
Ah.
Ja.
Sehr schön.
Reden wir gleich nochmal dazu. Ich will erst nochmal einen Schritt zurück. 1985, wie gesagt, es war die Zeit der großen Actionfilme. So 1984 und 85 haben Filme wie Rocky, Rambo, aber auch Karate Kid haben die Kinokassen gestürmt. Und die über die ewig gleichen Schwarzeneggers und sowieso sprechen wir ja dauernd. Und wir hatten, glaube ich, auch immer schon mal überlegt, wie sähe sowas in Deutschland aus? Und jetzt wissen wir es leider.
Das war doch aber tatsächlich das war doch die Zeit eher von diesen Martial Arts Geschichten. Also, so durchprügeln kenne ich ja in meiner Kindheit eher von diesen ganzen Terence Hill und Bud Spencer Filmen, wo es um Prügeleien geht im eigentlichen Sinne. Mhm. Und ich hab keine, also die anderen Sachen waren immer eher so Martial Arts. Also einfach eher so ein Hautruff. Ist doch eigentlich nie ein eigenständiges Actionfilm-Thema gewesen, wenn man jetzt nicht gleich einen Boxerfilm macht, wenn wir jetzt an Rocky denken oder so.
Ja, das ist schon richtig. Also du hattest wirklich, aber was du halt hattest, du hattest mitunter Martial Arts Stars, die dann eben in den Actionfilm gewechselt sind, so Leute wie Chuck Norris oder sowas.
Ja.
Und das hattest du dann eben in Deutschland. Wir hatten vor etlichen Folgen mal darüber gesprochen, dass die beiden Olympioniken von 1984, Rolf Milser und Jürgen Hingsen, auch mal in so einer Hau-drauf-Action-Komödie in den 80ern mitgespielt haben. Und offenbar gab es durchaus einen Markt dafür und die Idee, ja, das machen wir auch. Die sitzen dann im Kino, sind begeistert und denken sich, das machen wir auch. Und genau so sieht der Film auch aus und wirkt der Film auch. Und ich glaube, wir alle machen jetzt mal 3 Minuten Pause. Ihr klickt in den Shownotes auf den Link zum Trailer.
Ja.
Und Abel, du suchst es dir auch mal gerade kurz auf YouTube. Und wir sind in 3 Minuten wieder auf Sendung. Sind Sie durch?
Ich bin fast durch. Da steht Sex Pistols an der Wand.
Da steht Sex Pistols an der Wand. Da man wollte halt irgendwas haben, wo Leute wie Gauner wirken und aussehen.
Ja, natürlich. Weil die Gauner ja auch vor allem Punker Sex Pistols gehört haben, 1985. Alles klar, Keule. Das ist eigentlich ganz schön, dass es da schon vorkommt. Ich habe schon ein paar Hot Takes.
Ja, bitte.
Also, willkommen zurück. Sehr schön. Was mir als erstes auffällt, ist es ja wunderbar, dass sie da solche Sprüche wie hau ab, Schnulli, fand ich schon echt ziemlich gut. Da verschwinde endlich, Schnulli. Finde ich schon sehr gut. Seine Kumpels heißen Andreas und Markus. Finde ich auch sehr gut. Und was ich besonders interessant finde, dass ja offensichtlich diese Filme auch einfach nachvertont worden sind. Das klang wie ein italienischer oder amerikanischer Film, der dann nochmal deutsch nachgesprochen worden ist. Das heißt, der Ton ist viel zu sehr im Vordergrund. Ist auch völlig passt überhaupt nicht zu der hektischen Bewegung, die da passiert. Naja, und dann ist es natürlich lustig, dass da jetzt mal viel Street Credibility hergebracht werden muss. Also holen wir uns irgendeinen Breakdancer, der da irgendeine Rolle drin spielt. Und wir machen aber eben auch, und das fand ich jetzt zu dem Auf- und Wiederaufnehmen, was ich vorhin gesagt habe, der muss schon auch so ein paar Martial-Arts-Tricks drauf haben und nicht nur im Ringboxen. auch wenn Andreas ihn dann irgendwann herausfordert. Nee, nicht Andreas, das ist ein anderer Name, der auch so deutsch klang.
Ja, ganz hervorragende Assoziationen. Und ja, der ist nachsynchronisiert, aus Gründen. Nämlich insbesondere den, ja, wahrscheinlich einmal der Aufnahmetechnik geschuldet. Und das ist halt sehr viel günstiger, da nicht irgendwie in jeder Szene alles den Ton aufzunehmen und das hinterher auf einer Soundstage zu machen. Und das andere ist eben, du hattest da halt relativ wenige Leute dabei, die schauspielern können. Das Ding ist die zweite Regiearbeit von jemandem, über den es erstaunlich wenig im Internet gibt. Der Mann heißt Alexander Titus Bender und er ist auch für das Drehbuch zuständig. Und generell wirkt es wie ein paar Kumpels haben sich halt zusammengetan und gesagt, guck mal, das können wir auch, lass uns einen Film machen. Wir schmeißen was zusammen hier, da haben wir noch was Erspartes, der eine hat gerade geerbt und dann gibt es diesen Film. Und du sagtest ja, während du den Trailer geschaut hast, also die Frau kenne ich aber, und das sind die einzigen Darstellerinnen mit nennenswerter Filmerfahrung, waren die beiden, die als Love Interest in dem Film gecastet sind, die habt ihr ja gerade gesehen, Bea Fiedler und Jacqueline Elber. Also insbesondere Bea Fiedler hatte dann viele so Trash-Sex-Komödienrollen in sowas wie Eis am Stiel und sowas.
Irgendwie sowas, ja, aber wahrscheinlich, ja.
Ja, und die sind in dem Film zum einen, um selber gut auszusehen, um aber auch an der Seite der hüftsteifen männlichen Darsteller so ein bisschen zu kaschieren, dass die das eben nicht sind. Und in den männlichen Hauptrollen habt ihr ja gerade auch gesehen, Peter Althoff, gelernter Friseur, Meister in Karate und Kickboxen, heute Personenschützer, und das habe ich eben nochmal herausgefunden, dieses Jahr fünftplatzierter bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Ach was, das ist ja aktueller Bezug.
Ja, er hat es dann irgendwann über dieses Personenschützertum und irgendwie sowas, glaube ich, wie der Bodyguard der Promis in so ein, ja, auch in diesen Fernseh-Casting, nicht Casting-Show, aber so diesen Reality-Show-Grind geschafft. Und der andere, der das da auch irgendwie hingeschafft hat, das ist die Hauptprominenz und Zugpferd des Films, nämlich der, du hattest es schon genannt, der deutsche Ex-Profi-Boxer René Weller.
Der gar nicht so groß war, glaube ich, vor allem, ne?
Nein, der hat ich jetzt wirklich hier reinschreiben müssen. Fliegengewicht gekämpft oder Leichtgewicht. Das ist bitter. Machen wir nochmal eine lang und breite Fußnote zu. Ich habe hier aber seine Kampfstatistik. 55 Profikämpfe, 52 Siege, davon 24 durch K.O. Mhm. 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Also mit anderen Worten, Weller war zu seiner Zeit, dann insbesondere 70er und dann noch die frühen 80er, extrem erfolgreich. Und der war the guy you love to hate. So, er war halt auch so ein Schönling und kam halt so mit Goldkettchen und getönter Brille daher und so einen neckischen Fukuhila. Und er wusste schon, dass er gut aussieht und dass er ein cooler Typ ist und hat daraus auch nie einen Hehl gemacht. Und in diesem Zuge ist er halt Vehikel für diesen etwas trashigen Film.
Ja.
Etwas trashig ist gut.
Ich glaube, es gibt auch viele amerikanische Filme aus der Zeit, die gar nicht so viel weniger trashig sind.
Definitiv, ja. Was halt in Deutschland raussticht, ist, dass es in Deutschland einfach, in Westdeutschland einfach eine sehr viel kleinere Filmindustrie gab und der Film halt jetzt zum einen in der damaligen Zeit ziemlich gefloppt ist und dann später aber halt einfach nochmal so einen Trash- und Kultcharakter hatte. Und
das kennst du schon. Also das ist schon ein Film, der ans Kino kam. Der ist also nicht direkt zu VHS oder so gegangen. Ja. Und sollte schon, ja gut, wenn man überlegt, was das so erfolgreiche deutsche Filme gab, die waren ja auch nicht besser. 2 Nasentanken super ist jetzt ja auch nicht super produziert.
Nee.
Genau, verstehe schon, ja.
Und du hast halt ein Star-Vehikel und ein etwas klappriges Drehbuch und dann hast du eben halt noch eine Musiknummer oder in diesem Falle den Auftritt von dem Breakdancer, sodass man Menü und Not auf diese 82 Minuten Laufzeit kommt. Und für diejenigen, die jetzt den Trailer gesehen haben und das Gefühl haben, ich habe noch nicht ganz verstanden, worum es in dem Film geht, zitiere ich jetzt noch mal kurz von der hoch angesehenen Filmwebseite Moviepilot die Handlung. Zitat: Die Arztsekretärin Sandra Petersen, Bea Fiedler, hilft ihrer besten Freundin, ihre Drogensucht zu überstehen. Allerdings bringt sie dadurch einen skrupellosen Drogenring um einen seiner besten Kunden. Also die politische Ökonomie des Drogenhandels haben die vollends gerafft.
Ja.
Dann weiter. Die Dealer wollen Rache üben und versuchen, Sandra eine Spritze mit Heroin zu verabreichen. Weil dann ist sie ja sofort süchtig. In letzter Sekunde kommt ihr der Boxweltmeister Danny, René Weller, zur Hilfe und verhindert die Injektion des Rauschmittels, indem er die Bande zusammenschlägt. Ich lasse ein bisschen aus. Kurze Zeit später kann Danny im Ring seinen Weltmeistertitel verteidigen. Als Danny sieht, wie sie seinen besten Freund Andreas umarmt, wird seine Eifersucht geweckt. Und so weiter und so fort. Und es endet mit, Andreas fordert Danny zum Kampf heraus, um rauszufinden, ob Boxen oder Karate der bessere Kampfsport ist. Und
ach, das kommt auch noch mit rein. Sehr schön.
Und dann sind wir, weil wir haben ja einen Boxer und einen Karatekämpfer als ungleiches Duo. Beide üble Hau draufs, aber dann gibt's halt darum, so was die effektivste Kampfkunst. Und da haben wir ja schon mal eine eigene Folge drüber gemacht.
Genau, wollte gerade sagen, dann kommt die UFC, ja. Hat irgendwann mal in Deutschland einen Film geguckt.
Denke ich auch. Ja. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, so eine Antwort auf den amerikanischen B-Movie und dann in Deutschland ein Trash-Kult geworden. Ja. Ich bin auf den Film gekommen durch meine Frau, die in Nürnberg und Umgebung aufgewachsen ist und mir den halt mal empfehlen konnte. Kennst du den Film nicht? Da hat René Weller seine eigene Kleidung an und die fahren immer mit so einem amerikanischen Auto und einem dicken Benz um die Burg in Nürnberg.
Ach so, okay.
Da darf man eigentlich gar nicht langfahren. Da hat man halt auch so pittoreske Nürnberger. Das war wohl auch so die Nürnberger Szene damals. Alle Leute, die da irgendwie Rang und Namen hatten, sind da irgendwie vorgekommen. Alle nennenswerten Diskos und so weiter.
Das heißt, der ist Franke. Das ist
ein Zeitdokument. Der Film kommt aus Franken und die Macher. Also Peter Altenburg wird daherkommen. Vielleicht ist er woanders geboren. René Weller ist, glaube ich, aus Pforzheim. Bin ich mir aber auch nicht so 100% sicher.
Ja.
Ja, und nach 32 Jahren hat es 2017 tatsächlich eine Fortsetzung davon gegeben.
Ach, feier. Okay, ja. Von so richtig Fan-Fundraising, Fortsetzung unseres Kultfilms oder die alten Macher von damals wollen nochmal eine Runde drehen?
Also tatsächlich, Peter Althoff und René Weller geben ihre Rollen von damals nochmal.
Ja. Ach, krass. Ja.
Lass es uns wieder tun, Keule.
Ja.
Okay. Und der Regisseur ist aber jemand anders, irgendwie ein ganz junger Nürnberger Regisseur, der auch Musikvideos macht und dementsprechend ist er auch ein bisschen moderner, straffer inszeniert, auch mit so einem Graufilter drüber. Aber gleicher, aber ein bisschen anderer Trash.
Okay. Das sind selbst wahrscheinlich ein bisschen reflektierterer Trash.
Ja, der war dann zumindest lokal in den Kinocharts des großen Nürnberger Kinos Cinecittà. war der dann auch aber wochenlang drin, weil die Leute das da dann schon sehr abgekultet haben. Ah, ja. Es gibt noch andere Kinoketten, wenn ihr eine Kinokette seid, die einen Podcast sponsern wollt, das passt auch ganz gut. Wir reden häufiger mal über Filme und so, meistens nur Gutes.
Klar, wir sind nicht kritisch hier.
Nee. Und weil auch nicht genug Leute offenbar kritisch waren, wird gerade ein dritter Teil produziert.
Ach schön, ist doch aber eine schöne Geschichte.
Ja, ich finde das ganz herrlich, weil das ist, glaube ich, auch einfach so ein Passion-Projekt, so aus der Zeit gefallen und irgendwie in der damaligen Zeit halt rausgefallen. Es ist halt eben kein Rambo oder Rocky geworden, es ist nicht mal irgendwie ein Karate Kid 3 oder American Fighter 4 geworden.
Ja.
Sondern es ist Macho Man geworden.
Ja. Hast du eine Ahnung von René Weller, was der sonst so für einer ist? Also eignet er sich zu so einem Steven Seagal oder ist der eher so ein normaler Businessman, der gehauen hat und dann irgendwie war es gut?
Ja. Diplomatische Antwort, ja. Nee, René Weller hatte wohl auch seine Begegnungen mit Polizei und Justiz, da gab es so Sachen wie, ich glaube mal, ich weiß nicht, ob es Drogenhandel oder Drogenschmuggel war, ich will jetzt auch nichts irgendwie Falsches, Justiziables sagen, aber der hatte auch er hatte zumindest mehrfach vor Gericht verurteilt worden und eine Haftstrafe abgebrummt und es war wohl auch so, dass er mal gegen Günther Jauch geklagt habe, weil Günther Jauch bei Wer wird Millionär, irgendwie war René Weller, glaube ich, die Antwort oder so und hat Günther Jauch gesagt, ja, der sitzt ja sowieso dauernd im Knast. Weller auf dem Sofa, ey! Wütend geklagt, Günther Jauch hat recht bekommen. Man darf sagen, dass René Weller dauernd im Knast saß.
Aha. Ach Mensch. Ja, der kleine Mann wird irgendwie vor Gerichten nicht irgendwie zurechtkommen, bekommen lassen.
Ja, ansonsten, was ich noch, er ist auch auf diesen Celebrity-Sendungs- Zug da mit drauf gewesen, war die Alm, das Promi-Haus der Sommers, ich komme da ja immer durcheinander, weil ich das echt irgendwie aufgehört habe zu gucken.
Ja.
Und zuletzt war wohl irgendwie so ein Promi-Big Brother-Ding, wo es ein Eklat gab, wo er blank gezogen habe. Also, ja.
Also schon noch irgendwie offensichtlich Feuer unterm Schnurres.
Ja, das auf jeden Fall. Und ja, auch irgendwie immer noch den so das Bedürfnis, in die Öffentlichkeit zu drängen und da irgendwie vor der Kamera zu sein.
Ja, ist ja auch wahrscheinlich echt nicht leicht, wenn man das an dem Tag gewohnt ist. das sein zu lassen.
Das Letzte, was ich jetzt noch leider zu René Weller gefunden habe, ist, der ist schon seit einiger Zeit wohl an einer Form der Demenz erkrankt und das manifestiere sich jetzt wohl an der Stelle. Alles Gute an René Weller. Und wenn wir eine Outro-Musik hätten, wäre das nämlich René Wellers Boxer-Rap von 1984.
Ein Boxer-Rap, das klingt natürlich super.
Und mal ehrlich, diese so deutsche Medien-Heinis, die irgendwann in den 80ern gerappt haben, da gab es ja viele. Ja. Da machen wir auch nochmal eine Folge zu. Das drohe ich hiermit an. Das ist gar nicht so schlimm, was der René Weller da macht.
Okay. Das ist, also, ja schon, das ist ja eine total gute Leistung, gar nicht schlimm zu sein wahrscheinlich,
ja.
Mit heuteren Ohren. Heutigen.
Genau, was vielleicht noch fasziniert ist, das Sample und so weiter, worauf er da rappt, das ist der Hitler-Rap aus To Be or Not To Be von Mel Brooks.
Okay, ja, da kann man, gibt noch einiges, wo man nachkriechen könnte, so ein bisschen genauer.
Ich glaube, jetzt mit dieser Bemerkung entlassen wir euch jetzt in euer eigenes Rabbit Hole. Macht draus, was ihr wollt, wenn ihr keine Lust habt, das alles nachzuschauen und zu gucken. Aber wenn ihr doch Lust habt, ich glaube, wir kriegen den ganzen Film in die YouTube-Playlist.
Schön.
Und ich muss jetzt mal Pizza backen gehen.
Ja, guten Appetit, einen schönen weiteren Verlauf der Woche und wir hören uns nächsten Dienstag.
Alles klar, hier sind schon hungrige Kinder, die nach Pizza verlangen.
Oh, ich ist aber schnell.
Und bis dahin, bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen und wir hören uns dann. Danke.
Alles Gute.
Tschüss.